Guten Abend und herzlich willkommen zur Ringverlesung Veränderte Tatsachen, nun auch vom Moderatorenteam. Im Namen aller begrüßen wir Dr. Ebeling, der heute Abend dozieren wird. Wir, das sind Manuela Winbeck und ich, Sören Felchow. Wir sind Studenten der Technik und Philosophie an der TU Darmstadt und moderieren heute Abend und gehen diesen ersten Schritt der neuen Gestaltung der Ringvorlesung. Letzte Woche gab es eine Einführungsvorlesung in das Thema, die sich mit den Fragen beschäftigt hat, was sind vollendete Tatsachen, wie können vollendete Tatsachen charakterisiert werden und wie sind sie beschaffen? Und insbesondere, worin liegt die Bedeutung der vollendeten Tatsachen in den Wissenschaften? Heute Abend wird nun Dr. Ebeling die Kunstwerke als vollendete Tatsachen in den Mittelpunkt stellen.
Genau. Ich stelle Dr. Knut Ebeling mal kurz vor. Er war von 1990 bis 1994 an der Humboldt-Universität zu Berlin Student in der Philosophie, Ästhetik, Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte und ist seit 1998 Lehrbeauftragter am Seminar für Ästhetik an der Humboldt-Universität Berlin. Von 2002 bis 2007 war er Wissen- und Mittelforschungsprojekt Archive der Vergangenheit, Wissenstransfers zwischen Archäologie, Philosophie und Künsten, auch an der HU Berlin. Seit 2007 ist Knut Ebeling außerdem Lecturer im Bing Overseas Program der Stanford University in Berlin und habilitierte 2008 an der Fakultät für Kunst- und Kulturwissenschaften der HU Berlin und hat die Lehrbefähigung für Kulturwissenschaft und Ästhetik. Die Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeiten sind unter anderem philosophische Ästhetik und ästhetische Theorie, Kultur- und Medientheorie und Kunsttheorie. Von seinen Veröffentlichungen wollten wir besonders eine Veröffentlichung von 2007 herausstellen, die heißt Das Archiv brennt und hat zum Thema die Geschichte des griechischen Archivs bzw. auch die Vernichtung des Archivs, weil wir eine interessante Fragestellung auch da hingehend zu den vollendeten Tatsachen finden konnten. Der Titel des heutigen Vortrags ist die Evidenz des Meisterwerks. Merleau, Ponty und Lacan gehen ins Kino und sehen Matisse beim Malen zu. Dazu wird auch ein Film gezeigt werden. Und wo wir dann die vollendete Tatsache finden, also im Meisterwerk selbst oder in dem Film, in der filmischen Aufzeichnung oder ganz woanders, darauf sind wir jetzt gespannt und geben das Wort an Knut Ebeling.
Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung nach Darmstadt. Die Vorlesung wird sich bewegen im Kreuzungsbereich zwischen philosophischer Ästhetik, der Kunsttheorie und Technikgeschichte, die so ein bisschen auch als Verfahren einander gegenübergestellt werden. Die Einführung hat es ja schon gesagt, die Vorlesung dreht sich eigentlich um einen Film und um die philosophischen Lektüren des Films. Das heißt, am Anfang werden wir, oder würde ich gerne den gesamten Film zeigen, um den es geht. Es geht um einen Dokumentarfilm zu Henri Matisse von Henri Campau aus dem Jahr 1946. Und also zwei prominente Kommentatoren, ohne die der Film vermutlich in Vergessenheit geraten wäre, nämlich Maurice Merleau-Ponty und Jacques Lacan. Zusammengenommen ergeben beide Film und Philosophie eine historisch seltene Konstellation zwischen Kunst, Medien und Theorie, die zeigt, wie sich die Lesbarkeit ästhetischer Theorien im 20. Jahrhundert radikal ändert. Und sie ändert sich vor allem aufgrund neuer technischer Medien, neuer technischer Tatsachen, und da würde ich auch eher den Tatsachenbegriff die Tatsache verorten, also mit den neuen technischen Tatsachen, die die Lesbarkeit der Kunst und des künstlerischen Schaffenprozesses radikal verändern. Zuerst möchte ich Ihnen aber, wie gesagt, den Film zeigen, um den es geht und der also diese neuen Tatsachen schafft. Der Maler, um den es geht, ist also, wie gesagt, Henri Matisse. Die Kamera ist François Campeau und der Film von 1946 heißt schlicht und ergreifend Matisse, un grand peintre français, also Matisse, ein großer französischer Maler. Einige Informationen zu diesem Film vorweg. Der 25-minütige Dokumentarfilm wurde begleitend zur ersten Documenta gezeigt, also 1955, was auch so ein bisschen so die kulturpolitische Mission dieses Films offenlegt. Also es ist eigentlich so, dieser Film war eigentlich mehr oder weniger Teil eines kulturellen Marshallplans, der gezeigt wurde neben Filmen über Rimbaud und Braque, also im zerstörten Kassel gezeigt, um sozusagen die Moderne in Deutschland, in der Bundesrepublik ankommen zu lassen. Es wurde also einiges kulturelle Geschütz aufgefahren und ich füge hinzu, dass es sich um ein ziemlich seltenes Exemplar dieses eigentlich vergessenen Films handelt und ich darf an dieser Stelle Astrid Däuber-Mankowski vom Bochumer Institut für Medienwissenschaft dafür danken, mich auf den Film aufmerksam gemacht zu haben. Ich zeige Ihnen jetzt also den kompletten Film und nicht nur den Ausschnitt, um den es geht. Und ich bitte Sie beim Film vor allen Dingen auf die Malszene und die Wiederholung der Malszene in Zeitlupe zu achten. So sieht er aus, der Olymp der modernen Malerei. Jetzt verstehen Sie wahrscheinlich, warum ich das Ding so als Teil eines kulturellen Marshallplans bezeichnet habe und wie dieser Film als Teil eines kulturellen Marshallplans hat funktionieren können. Dabei will ich jetzt gar nicht auf die problematischen, chauvinistischen und pathetischen Aspekte des Films eingehen, die sowieso viel zu offensichtlich sind, als man darüber noch reden müsste, sondern auf die Abbildung des Schaffensprozesses, die in dem Film selber passiert. So dramatisch kann Malen sein. Und wie immer werden diese Dinge trotzdem, also so bei diesem Geschütz, das aufgefahren wird, also das Geschütz besteht wahrscheinlich vor allen Dingen darin, dass diese Dinge völlig harmlos inszeniert werden. Wir sehen den Maler akademisch dezent mit Hut und Kittel vor seinem Modell in seinem Atelier in Nizza. Und diese Malszene ist es, auf die es mir vor allem ankommt. Matisse präsentiert sich noch vergleichsweise dezent, wenn Sie an den Film über Picasso denken, 5 Jahre später, Le Mystère de Picasso, da hüpft Picasso ja mit nacktem Oberkörper durch die Szenerie. Dieser Film zitiert den Matisse-Film auch mehrfach. Ein weiterer Künstlerfilm, der einem natürlich, also der auch in diese Kategorie der Malergenie-Filme, modernen Filme über moderne Malergenies natürlich reingehört, ist der Film über Jackson Pollock von Namuth und Falkenberg von 1951. Ja, Matisse beim Malen ist also genauso wenig allein wie seine Kollegen Pollock und Picasso. Sie alle malen im Beisein einer Kamera und die ändert natürlich alles. Erstens macht sie die gemalten Zeichen sichtbar, wobei nicht überliefert ist, ob die vorgeführten Bilder aufbewahrt oder zerstört wurden, wie dies im Picasso-Film der Fall war, wo es ja, dessen Legende ja ist, dass alle Bilder von Picasso in dem Film, also Malerei und Film verschmelzen zu einem Medium und das wird am Ende zerstört. Zweitens macht die Kamera natürlich auch die Hand des Malers sichtbar. Sie zeichnet den Schaffensprozess eines Künstlers auf und plaudert seine Ateliergeheimnisse aus. Und das gleich zweimal. Einmal in Echtzeit und einmal in Zeitlupe. Diese Zeitlupe ist es auch, um die es im Folgenden gehen wird. Schließlich war sie es, die nicht nur die Gemüter der prominenten Kinogänger in Erregung versetzt hat, inklusive Matisse übrigens selbst, der von der Zeitlupe entsetzt gewesen sein soll. Warum? Was macht diese Zeitlupe? Spontan und im Rahmen dieser Vorlesung bietet es sich natürlich an zu sagen, sie schafft neue Tatsachen, ein neues Werk, weniger das Werk des Künstlers als den verborgenen Prozess seiner Herstellung. Die Zeitlupe verlangsamt alle Bewegungen von Matisse und zeigt, was der natürlichen Wahrnehmung verborgen bleibt. Dieses Verborgene wird vom Medium gezeigt, von der Technik entborgen, wie man mit Heidegger sagen könnte. Doch was wird hier eigentlich entborgen? Was wird hier eigentlich vom technischen Medium Film mit seiner besonderen technischen Zeitlichkeit entblößt? Und diese Frage stellt ja auch das Werk eines prominenten Künstlers Douglas Gordon, der in seinem berühmtesten Werk 24 Hours Psycho von 1993 den Hitchcock-Klassiker auf die besagte Zeit, also 24 Stunden, gedehnt hat. Also, was macht die Zeitlupe sichtbar? Was für eine neue Tatsache ist hier zu sehen? Genau diese Frage wird wenig später parallel zu den Filmen über Pollock und Picasso zur Grundlage von zwei prominenten Theorien des Malakts. Beide reagieren auf die Tatsache, die durch das Medium der Zeitlupe produziert wird. Für beide verrät die Geste eine geheimnisvolle Kraft, die sich am Malakt beteiligt und das Sehen mit Blindheit schlägt. Die erste Theorie ist die von Maurice Merleau-Ponty, erstmals publiziert 1952 in dem Sartre gewidmeten Aufsatz »Das indirekte Sprechen und die Stimme des Schweigens«, in dem Band Signe, also Zeichen, der auch gerade auf Deutsch übersetzt vorgelegt wurde. Dessen These, also die These dieses Aufsatzes, ist, dass sich das Medium der Sprache nicht grundsätzlich von jenem der Malerei unterscheide. Beide, Malerei und Sprache, verfügen über zwei Seiten. In der Malerei ist das Unsichtbare und das Sichtbare. Das war auch der Titel von Merleau-Pontys letzten Buch, das Sichtbare und das Unsichtbare. In der Sprache wären das entsprechend die Zeichenkette und das Schweigen. In der gesprochenen Sprache sei also so etwas wie eine Sprache zweiter Ordnung versteckt, in der die Zeichen das vage Leben von Farben führen. Und wie bei den Farben käme auch Referenz und Bedeutung nicht in einem rein intelligiblen Akt in die Welt, sondern in einem leiblichen, alle Sinne Beteiligenden. Konkret bezieht sich Merleau-Ponty auf die Zeichentheorie Ferdinand de Saussures. Um dessen bekannte These zu vertreten, Sprache bedeute nicht an sich, also referenziell, sondern nur im Verweis auf andere sprachliche Zeichen, kommt Merleau-Ponty auf die Malerei Cézannes und Matisse zu sprechen. Deren Farbflecken tragen für sich auch keine Bedeutung. Erst im Zusammenspiel mit anderen ergeben sich aus den Farbflächen erkennbare Dinge und Referenz. Referenz und Bedeutung seien also ein Effekt von vielen aufeinander horizontal verweisenden Zeichen und nicht einer transzendenten Bedeutung, die sich hinter einem Zeichen verberge. Kurz, die Sprache funktioniere also nach Merleau-Ponty ebenso wenig objektiv oder referenziell, dafür ebenso getupft und leiblich wie die moderne Malerei. Für diese Leiblichkeit der Wahrnehmung steht der Maler. Er malt in etwa so bewusst, wie man sich die Hand schüttelt. Und so schreibt Merleau-Ponty, wandelt Merleau-Ponty ein Wort von Paul Valéry ab, in dem der Maler der Welt seinen Leib leiht, verwandelt er die Welt in Malerei. Die Malerei bezeugt durch ihren Stil die dem Denken vorgängige Wahrnehmung der Welt. Die Situation, die Szene, auf die es Merleau-Ponty also ankam, war also weniger das Bild als der Malakt, der auch ein Schöpfungsakt ist und dieses Pathos der Schöpfung 1946, der Neuschöpfung aus Ruinen, wird in dem Film ja sehr drastisch geschildert. Doch ja, die Frage ist natürlich, wie kommt der Philosoph zum Malakt, bei dem er ja schließlich nicht dabei ist. Wie kann jemand über einen Malakt philosophieren, von dem er ja eigentlich ausgeschlossen ist? Die Antwort auf diese Frage ist natürlich zugleich die Antwort darauf, warum sich Merleau-Ponty überhaupt für diesen Film interessiert. Der Dokumentarfilm verschafft dem Philosophen die Einsicht, die er sonst nicht hat. Das neue Medium verhilft ihm zu einer Schlüssellochperspektive, wie man sagen könnte. Plötzlich ist er im Allerheiligsten des Malers, seinem Atelier, und man darf dabei nicht vergessen, dass die Geheimnisse des Ateliers von den Werkstätten jahrhundertelang streng geheim gehalten wurden. Plötzlich sind wir jedoch beim Malakt, dem Vollzug der Phänomenologie der Wahrnehmung, dabei. Der Philosoph schaut dem Maler beim Malen über die Schulter. Was er sieht, wird von ihm in den folgenden dramatischen Worten beschrieben. Das ist jetzt Zitat Merleau-Ponty. Man hat einmal Zeitlupenaufnahmen von Matisse bei der Arbeit gemacht. Der Eindruck war ungeheuer, sodass sogar Matisse beeindruckt gewesen sein soll. Denselben Pinsel, der mit bloßem Auge betrachtet von einem Zug zum anderen sprang, sah man jetzt in einer langgezogenen und feierlichen Zeit meditieren, beim unmittelbaren Bevorstehen eines Weltbeginns 10 mögliche Bewegungen versuchen, vor der Leinwand tanzen, sie mehrmals streifen und schließlich wie der Blitz zu einem einzig notwendigen Strich niedergehen. Das also die Beschreibung von Merleau-Ponty, die das Filmbeispiel an Dramatik fast noch überbietet. Die Zeitlupe entdeckt bei ihm also etwas. Sie zeigt einen gespenstischen Tanz der malenden Hand. Bevor sie auf die Leinwand aufsetzt, beschreibt sie eine suchende oder tänzelnde Bewegung in der Luft. Diese sonst unsichtbare Bewegung stellt für ihn durchaus ein Problem dar. Also für Merleau-Ponty, da sie von der natürlichen Wahrnehmung abweicht, deren Phänomenologie er ja selbst entfalten will. Die Zeitlupe zeigt etwas, das in Wirklichkeit nicht existiert, das heißt für das bloße Auge nicht wahrnehmbar ist. Sie verwandelt die halluzinativen Schwebfiguren, vergänglicher noch als Rauch- oder Wolkenzeichen, in einen überlegten und reflektierten Akt. Mit bloßem Auge betrachtet, so Merleau-Ponty, sah der Tanz des Pindels vor der Leinwand so aus, dass er von einem Zug zum anderen sprang. Das war das Zitat. Nun aber in der Zeitlupe ähnelt sie dem Taktstock des Dirigenten in der Luft. Man sieht den Pinsel in einer, Zitat, langgezogenen und feierlichen Zeit meditieren, beim unmittelbaren Bevorstehen eines Weltbeginns 10 mögliche Bewegungen versuchen, vor der Leinwand tanzen, sie mehrmals streifen und schließlich wie der Blitz zu einem einzigen notwendigen Strich niedergehen. Das war die Wiederholung des Zitats. Matisse hat diese Bewegung selbst als ein Maßnehmen vor dem Malakt geschildert. Andeutungsweise war diese Geste zwar bereits in Realzeit sichtbar, doch erst die Zeitlupe scheint sie vollends zu enttarnen, weshalb der Maler sich auch nackt und peinlich berührt fühlt. Doch enttarnt die Kamera wirklich? Macht sie etwas sichtbar, was vorher unsichtbar war? Oder konstruiert sie nicht vielmehr etwas Neues, was vorher noch nicht da war? Maler und Philosoph scheinen mit dem Kommentar vollkommen d'accord zu sein. Der hatte davon gesprochen, der Film zerteile die Ganzheit des Malprozesses in einzelne Einheiten, die mit bloßem Auge fast nicht sichtbar sind. Die Zeitlupe analysiert, was da ist und verwandelt es in eine künstliche Angelegenheit. So also die Lesart von dem Film und Merleau-Ponty. Die Zeitlupe ist für Merleau-Ponty also künstlich und artifiziell. Statt uns das Ereignis in der menschlichen Zeit, in der menschlichen Welt, Zitat Merleau-Ponty, in der Stimmung und der Geste, macht sie aus dem Malakt einen rationalistischen und kalkulierenden Akt. Die Zeitlupe ist eine Agentin der Wissenschaft. Doch damit verfehlt sie, was sie zu analysieren vorgibt, die leibliche Wahrnehmung. Auf dieses Problem kommt auch der zweite prominente Kinogänger zu sprechen, der zugleich ein Merleau-Ponty-Leser war, Jacques Lacan, der philosophierende Psychoanalytiker. Er widmet sein Seminar am 11. März 1964, also 10 Jahre später, dem Film und seinem Kommentar durch Merleau-Ponty, der 3 Jahre zuvor gestorben war. Das Seminar trug den Titel »Was ist ein Bild?« und gilt als Lacans wichtigste bildtheoretische Äußerung. Und ich zitiere ihn nun Lacan. Merleau-Ponty hebt das Paradox, also Merleau-Ponty, der über Matisse schreibt, hebt das Paradox eines Gestus hervor, der uns vergrößert mit Hilfe der zeitlichen Dehnung die Vorstellung vermittelt, dass hier jeder Pinselstrich vollkommen überlegt sei. Er hält dies für eine Täuschung. Bei den Rhythmus vom Pinsel tropfenden kleinen Strichen des Malers geht es nicht um Wahl, sondern um etwas anderes. Dies andere sollten wir zu formulieren versuchen. Zunächst hat Lacan also dasselbe Problem wie Merleau-Ponty. Die Zeitlupe verwandelt den Malakt in eine reflektierte Angelegenheit. Das ist auch nach Lacan wie in dem Zitat gesagt, eine Täuschung. Bei dem rhythmisch vom Pinsel tropfenden kleinen Strichen des Malers handelt es sich, wie er gesagt hatte, nicht um Wahl, also um Reflexion, sondern um etwas anderes. Und dieses andere sollten wir zu formulieren versuchen. Die einfach komplizierte Frage Lacans lautet also, wer bewegt die Hand des Malers? Wer oder was malt eigentlich? Sein Verstand oder sein Auge, seine Hand oder sein Geist, sein Genie oder sein Gott? Sie merken, das sind natürlich die alten Antworten, die philosophische Ästhetik auf diese oder die Geschichte der Ästhetik auf diese Fragen gegeben hat, die mit dem Film jedoch auf eine neue Grundlage gestellt werden. Lacan benennt seine Antwort sehr schön und sehr enigmatisch als das andere. Und diese Stelle ist deshalb so schön, weil man quasi bei der Geburt dieses numinosen anderen, diesem Schreckgespenst der French Theory, dabei ist. Die Zeitlupe zeige nicht die Reflexion oder den Geist bei der Arbeit, das dürfe man nicht missverstehen, sondern das andere. Für Lacan war das andere der Vernunft und damit der Subjektphilosophie jedoch keine leibliche Wahrnehmung wie für Merleau-Ponty. Er besetzt den vakanten Thron des Transzendentalen, das ist bekannt, mit dem Begehren. Der Psychoanalytiker sieht im Film ein malendes Begehren bei der Arbeit. Die Bilder der Zeitlupe zeigen das Begehren, von anderen gesehen und begehrt zu werden. Für den Psychoanalytiker malt man in etwa so bewusst, wie man träumt oder halluziniert. Daher wählt Lacan die etwas bizarre Formulierung bei dem Zitat »rhythmisch vom Pinsel tropfenden kleinen Strichen des Malers« handelt es sich um den Regen des Malerpinsels und vergleicht sie mit den Federn und Schuppen, die ein Vogel bzw. eine Schlange lassen, mit den Blättern, derer sich ein Baum entledigt, um sie zu Boden fallen zu lassen. So unbewusst wie eine Schlange ihre Schatten, ihre Schuppen verliert oder ein Blatt seine Blätter fallen lässt, sei Lacan zufolge auch der Malakt. Doch hier geht es nicht nur um den Malakt, hier geht es um weit mehr. Diese Niederlegung des Blicks, von dem Lacan spricht, wird 1993 bei Michael Jay, dem US-amerikanischen Historiker der Frankfurter Schule, stichwortgebend für die gesamte French Theory. In seinem Theorieklassiker Downcast Eyes, also sowas wie Niederschlagen oder Schließen der Augen, macht er Merleau-Ponty und Lacan zu Protagonisten jener für ihn besorgniserregenden Tendenz, das Auge und mit ihm auch die Vernunft erblinden zu lassen und damit letzten Endes zu zerstören. Schließlich war es bei beiden nicht das Auge oder das Optische, das malte, und es war auch nicht die Vernunft, die das Subjekt konstituierte. Beide setzten für das Auge der Vernunft andere Referenten ein, heißen sie nun leibliche Wahrnehmung oder Begehren. Für Lacan regnet die Farbe so kontingent gesprenkelt auf die Leinwand herab wie Regentropfen. Und über dem Erblicktwerden dieser befremdlichen Kontingenz des Blicks errichtet sich für ihn folgerichtig das Subjekt. Hier ist es nicht das Sichtbare und das Unsichtbare, die das Subjekt und seine Sprache konstituieren, sondern das Gesehenwerden beim Blicken. Und genau das ist ja die Malerei, den eigenen Blick sehen zu lassen und den anderen zum Sehen zu geben. Beide, Merleau-Ponty wie Lacan, wollen also die dualistische Subjektphilosophie überwinden. Ihre Instrumente sind entweder eine leibliche Wahrnehmung oder die Hegemonie des Blicks. Philosophisch könnte man sicher einwenden, dass beide am Ende auf dem Boden derjenigen geistesphilosophischen Traditionen bleiben, deren Dichotomien, also vor allen Dingen Körper und Geist, sie gerade überwinden wollten. Merleau-Ponty mit seiner Differenz zwischen Reflexion und Leib, Lacan mit den Trennungen zwischen Denken und Symbolischem oder Organ und Realem. Beide tragen am Ende die Opposition weiter, die sie überwinden wollten. Doch das ist hier nicht der Punkt, jedenfalls nicht der, auf den ich heute Abend hinaus möchte. Bei ihrer Sorge darüber, dass die natürliche Wahrnehmung verkünstlicht und das andere übersehen wird, übersieht die philosophische Reflexion selbst etwas. Die neue Tatsache eines neuen Mediums, die Eigenproduktivität des Films mit seiner neuen Technik der Zeitlupe. Beide blenden die fiktionale Produktivität des Technischen aus. Sie merken nicht, dass das technische Medium eine neue Tatsache produziert, ein neues Bild. Anstatt es als solche technische Tatsache zu analysieren, machen sie den Malakt zu Agenten ihrer philosophischen Theorien. Nach der Darlegung dieser philosophischen Lage möchte ich den Fall also im Lichte jener Theorie diskutieren, die French Theory jedenfalls in Berlin beerbt hat, und zwar mit der Medientheorie oder Mediengeschichte. Denn mediengeschichtlich informiert stellt sich der Fall noch einmal ganz anders dar, nämlich als Unfall mit dem neuen Medium der Zeitlupe, die neue Tatsachen schafft, die aber in einer Latenzzeit noch nicht als solche lesbar werden. Merleau-Ponty's Rede von der, Zitat, noch, also nochmal zitiert, Meditation in einer langgezogenen und feierlichen Zeit, liest sich so, als hätte er Rudolf Arnheim gelesen, den deutsch-amerikanischen Kunst- und Medienwissenschaftler. Der hatte der Zeitlupe bereits 1932 bescheinigt, dass sie, Zitat, neue Bewegungen schaffen kann, die gar nicht als Verlangsamungen schneller Bewegungen wirken, sondern als eigentümlich gleitende, schwebende, überirdische wirken. Für Halluzinationen und Gespenster müsste sich die Zeitlupe wunderbar verwenden lassen. So also Rudolf Arnheim. Friedrich Kittler verallgemeinert diese These ein halbes Jahrhundert später zu der These, dass, Zitat, Medien immer schon Gespenstererscheinungen liefern. Doch an dieser Stelle taucht die Frage auf, warum erscheinen die Gespenster im Matisse-Film erst in der Zeitlupe? Und weshalb kreist die malende Hand hier ein paar Mal mehr herum als in Echtzeit? Um diese Fragen zu beantworten, könnte man sich die Szene nochmal genauer ansehen. Ich würde die Szene also gerne nochmal zeigen. Okay, das war jetzt wieder die Friedenstaube, die kennen Sie. Ja, vielleicht haben Sie es gesehen oder ja, vielleicht hat man es gesehen. Es handelt sich nicht um einen Malvorgang, der zweimal gefilmt wurde, sondern es handelt sich um zwei Malvorgänge, die zweimal gefilmt wurden. Also um zwei Einstellungen von zwei Malvorgängen. Die Zeitlupe zeigt einen anderen Pinselzug. Der malende Matisse wurde doppelt gefilmt. Damit verändert sich der Status des Beispiels beträchtlich. Die Zeitlupe macht nicht etwas sichtbar, was vorher unsichtbar war. Weil es sich um zwei verschiedene Einstellungen handelt, muss man sagen, sie konstruiert, was sie sichtbar zu machen vorgibt. Die Zeitlupe findet nicht, sie erfindet. Es handelt sich um eine Täuschung. Der Film täuscht vor, dass es sich bei der Zeitlupenaufnahme um dieselbe Einstellung handelt, die wir vorher in Echtzeit gesehen haben. Auch der Kommentar spricht davon, wir könnten dieselbe Arbeit, ce même travail, nun auch in der Zeitlupe sehen. Und diese Täuschung ist insofern kurios, als Merleau-Ponty der Zeitlupe genau dasselbe vorgeworfen hatte. In derselben Bewegung, in der er der Kamera Täuschung und Verkünstlichungen vorwirft, wird er selbst von ihrer Realität, von ihrer künstlichen Realität getäuscht. Hier kommt es zu einem Phänomen, das ebenfalls Arnheim 20 Jahre vor dem Matisse-Film beschrieben hat. Er schreibt in seiner Filmtheorie, bei der Zeitlupe, Zitat, hat der Zuschauer gar nicht das Gefühl, dass es sich um Verlangsamungen von Bewegungen ganz objektiv ganz anderen Charakters handelt. Er sehe sie als Originalbewegungen an. Und genau das unterläuft offenbar noch 20 oder 30 Jahre später Merleau-Ponty und Lacan. Sie sehen, Zitat, Bewegungen objektiv ganz anderen Charakters als Originalbewegungen an und stützen ihre jeweiligen Theorien darauf. Kurz, der Matisse-Film zaubert nicht nur mit der Zeit, er täuscht auch seine Betrachter. Die 10 möglichen Bewegungen, die Merleau-Ponty beim unmittelbaren Bevorstehen eines Weltbeginns gesehen haben will, waren nicht nur die Folge einer Verlangsamung. Sie waren eine Folge einer neuen Aufnahme mit anderen Bewegungen. Weil er das nicht sieht, erliegt er den Effekten eines technischen Mediums. Und diese Täuschung zieht immer weitere Kreise. Ihr nächstes Opfer nach Merleau-Ponty war besagter Jacques Lacan. Auch er sieht in der Zeitlupe nur eine verlangsamte Echtzeitaufnahme, die das Unbewusste auf frischer Tat ertappt. Bei seiner Aufregung über diesen Fang begeht auch er den Fehler, die Zeitlupenaufnahmen für verlangsamte Echtzeitaufnahmen zu halten. Spätestens an dieser Stelle, wo aus einer Einstellung zwei werden, sind ein paar medienhistorische Informationen zur Technik der Zeitlupe angebracht. Erstens, dass die Einstellung zweimal gefilmt wurde, war keine Willkür, sondern technische Erfordernis. Echte Zeitlupeneinstellungen sind immer andere als Realzeiteinstellungen. Es sind nie verlangsamte Normalfilmaufnahmen, jedenfalls im Medium des Films. Die Zeitlupe ist ein bildtechnisches Verfahren, bei dem man die Bildfrequenz bei der Aufnahme erhöht und den entstandenen Film mit normaler Geschwindigkeit wiedergibt. Durch die größere Anzahl von geschossenen Bildern, also mehr als 24 pro Sekunde, Arnheim spricht von bis zu 500, heute kann man natürlich 10.000 machen, entsteht der Eindruck einer anderen, langsameren Bewegung. Zweitens, für diese andere Darstellung gab es anfangs auch andere Kameras. Später konnte man dann einfach umschalten. Berühmt wurde eine Kamera namens Zeitlupe der Firma Ernemann aus Dresden von 1914. Zeitlupe war also kurioserweise zuerst der Name eines optischen Instruments und erst in der Folge wurde dieser Name als Bezeichnung für die mit ihr gedrehten Aufnahmen verwendet, wobei dieser Begriff Zeitlupe ja auch nur im Deutschen existiert, weil diese Kamera auch nur in Deutschland Verbreitung fand. Bei dem Namen Zeitlupe handelt es sich also um eine freundliche Metapher für einen komplizierten Prozess. Ein anderer Kameraname war Zeitmikroskop. Ihr Erfinder kam 1916 auf ihn, weil sie, ich zitiere, die Zeit vergrößert, in welcher rasche Bewegungsvorgänge erfolgen, denen das Auge bei der natürlichen Geschwindigkeit nicht folgen kann. Die Zeit vergrößern. Darum geht es natürlich ebenso im Film über Matisse wie auch bei Douglas Gordon. Ganz zu schweigen natürlich von der gesamten Filmavantgarde von Murnau über Werthoff bis zu Leni Riefenstahls Olympia-Film. Sie alle bedienten sich der Zeitlupe und vergrößerten die Zeit. Aber ist es nicht eine merkwürdige Metapher, die Zeit vergrößern, geschweige denn sie durch eine Lupe zu sehen? Es ist auch eine sonderbare Vorstellung, die Zeit mit der Lupe, wie gesagt, sehen zu wollen, so wie eine Idee mit einem Netz einfangen zu wollen. Tatsächlich gibt es diese Metapher ja auch nur im Deutschen. Unser Film hatte von Ralenti, also Verlangsamung, gesprochen. Im Englischen sagt man ja bekanntlich Slow Motion. Dabei sind diese Bezeichnungen ebenso irreführend, denn sie beschreiben nur, wie wir Filmbilder wahrnehmen, eben als verlangsamte Bewegung, aber sie technisch mit einer beschleunigten Bildfrequenz. Das also ist das technische Betriebsgeheimnis von Slow Motion und Zeitlupe. Die Technik schafft hier tatsächlich eine neue Tatsache, jene andere Natur, von der Benjamin bereits im Kunstwerkaufsatz spricht, also mehr als 30 Jahre vor Heideggers Technikaufsatz. Aus diesem Grund wird die Zeitlupe von Benjamin zusammen mit einer anderen Bildtechnik diskutiert, und zwar der Großbildaufnahme. Und das zitiere ich Ihnen jetzt aus der zweiten Version des Kunstwerkaufsatzes. Unter der Großbildaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die Bewegung. Ich fange nochmal an. Unter der Großbildaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die Bewegung. Und so wenig es sich bei der Vergrößerung um eine bloße Verdeutlichung dessen handelt, was man ohnehin undeutlich sieht, sondern vielmehr völlig neue Strukturbildungen der Materie zum Vorschein kommen, so wenig bringt die Zeitlupe nur bekannte Bewegungsmotive zum Vorschein, sondern sie entdeckt in diesen Bekannten ganz Unbekannte. Und nun folgt auch bei Benjamin das Zitat von Arnheim, das schon erwähnte Zitat von Arnheim, also Bewegungen, die gar nicht als Verlangsamung schneller Bewegungen wirken, sondern als eigentümlich gleitende, schwebende, überirdische wirken. Kurz, mit den technischen Bildern überrundet die Tatsache des Bildes jede abgebildete Tatsache. Und das bezeichnet, glaube ich, das Schicksal der technischen Bilder generell im Film, digital oder als Street View. Und damit komme ich zum Schluss. Man kann es also auch so sagen, die andere Natur der technischen Bilder gibt uns und unserer Wirklichkeit und die andere Natur der technischen Bilder gibt uns und unserer Wirklichkeit ihre Regel nicht umgekehrt. Und Sie merken, ich betrete zum Schluss das Terrain von Kants Genie-Definition. Nachdem Kant der Kritik der Urteilskraft war, Zitat, Genie die angeborene Gemütslage, Ingenium, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Im gezeigten Beispiel und vielleicht in unserer zeitgenössischen Bildkultur generell verkehrt sich diese Regel jedoch ins Gegenteil. Hier ist es nicht mehr die Natur, die der Kunst ihre Regel gibt, sondern es ist eine andere Natur, nämlich die des technischen Mediums, die Kunst und Wirklichkeit, die ihre aufprägt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für den Vortrag und damit besteht nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ja, diese geht insbesondere erstmal die Frage an die Studenten, ob es da Anmerkungen gibt oder Fragen.
Ja. Also mir ist halt aufgefallen, diese Unsicherheit bei der Zeitlupe, die da, also man, zuerst dachte ich, das springt wie ein Magnet hin und her und irgendwann habe ich es dann auch so als, jetzt habe ich so als Suche interpretiert, da, also der, er sucht jetzt irgendwie, eigentlich hat ihm gesagt, aber dann fühle ich jetzt doch irgendwie, es hat auch was mit Unsicherheit zu tun, ich habe auch den Verdacht, dass der Maler irgendwie, dass dem halt gesagt wurde, dass jetzt die Zeitlupe aufgenommen wird, also dass irgendwie sich bewusst war, dass ihm jetzt ziemlich genau auf die Finger geschaut wird. Ich habe das Gefühl, das drückt sich Sigmund ziemlich gut. Das ist so ja, meine Interpretation dieses Herumspringens.
Du weißt, es ist ja natürlich interessant, dass dass das, was Sie als Unsicherheit bezeichnen, ja eine Uminterpretation erfährt. Eben nicht mehr als Unsicherheit gelesen wird oder lesbar wird, sondern eben als neue Form des Genies oder so, also als neue Form einer neuen Genie-Ästhetik, nämlich einer klassisch-modernen Genie-Ästhetik, die aber durchaus noch den Ballast der klassischen philosophischen Genie-Ästhetik mit sich rumträgt. Also es geht bei Merleau-Ponty sehr stark auch darum, um die Göttlichkeit dieser Hand, also wer ist es, der die Hand lenkt, ist es Gott, ist es die Vernunft, ist es die leibliche Wahrnehmung und für Merleau-Ponty ist es eben tatsächlich so, dass diese, also in dem Text von Merleau-Ponty assoziiert bei diesem Zögern, bei dieser Unsicherheit, die Möglichkeitsphilosophie von Leibniz, der ja sozusagen als, also nur der Gott hat die unendliche Varietät der Möglichkeiten und Matisse ist also, agiert also als der Gott von Leibniz, der sozusagen diese ganze Varietät der Möglichkeiten vor sich auffaltet und nach Betrachtung aller Möglichkeiten eine wählt. Ja? Also es ist sozusagen so eine Aktualisierung von so einer klassischen Genie-Ästhetik, aber im Kleid der ja, modernen Malerei.
Also Ihr Fazit war ja, eine andere Art der technischen Möglichkeit mit dem Film zu haben, die der Kunst etwas anderes aufbringt. Glaube ich, habe ich so verstanden. Und ich habe mich gefragt, warum kann man nicht sagen, man hat die Kunst anhand der Malerei, man hat die Kunst der Filmaufzeichnung oder die Technik. Man kann es natürlich auch zwiespältig sehen, was es sein soll. Ist der Film Kunst oder ist es nur Technik? Und man hat immer die Möglichkeit zur intellektuellen Analyse. Aber warum schwebt da jetzt dieses Pejorative mit, dieses Aufdrängen?
Ja, es war weder als Aufdrängen gemeint, noch pejorativ gemeint. Es ist eigentlich eher so im Sinne von, dieser Tatsachenmetapher gemeint. Also so die Kunst arbeitet oder muss mit neuen Tatsachen umgehen, also auch sozusagen mit der Tatsache technischer Bilder. Und was wir in dem Film gesehen haben, ist ja sozusagen so eine klassische idealistische Genie-Ästhetik. Auf der einen Seite in der Tonspur, auf der Bildspur. Und dann aber, was man sieht, ist aber eigentlich was ganz anderes. Und das trifft ja sehr stark aufeinander. Dem wird sich aber nicht gestellt, sondern es wird sozusagen immer noch sozusagen so eine klassische Genie-Ästhetik gefeiert. Obwohl der Film selber schon sozusagen in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Galaxie ist. Und das ist weniger ja, pejorativ oder bedauerlich, sondern es ist einfach nur irgendwie kurios, so ein Unfall in der Mediengeschichte oder mit der Mediengeschichte des Films. der zu sehr weittragenden philosophischen Irrtümern, müsste man sagen, geführt hat. Wobei Irrtümer ist natürlich auch ein falsches Wort. Also, wobei Irrtümer ja so, ja, also es ist irgendwie wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, von Irrtümern zu sprechen, sondern es ist natürlich einfach nur interessant, also epistemologisch oder wissensgeschichtlich interessant, dass sozusagen diese falsche Lesart des Mediums Film oder der Zeitlupe auf genau diese Lesarten in der philosophischen Ästhetik geführt hat.
Ich wollte mich aber versichern, wie das passieren konnte, dass es so lange übersehen wurde. Also ich fand es beim ersten Schauen, vielleicht auch, weil Sie darauf hingewiesen hatten, relativ offensichtlich, dass es zwei verschiedene Aufnahmen sind. Und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob nicht selbst unter der Annahme, dass es zwei verschiedene Aufnahmen, möglicherweise die Schlüsse, die daraus gezogen wurden, nicht die gleichen geblieben wären. Also mal angenommen, dass man nicht den Aspekt mit reinnimmt, dass der Künstler weiß, dass das zweite die Zeitgruppenaufnahme ist, wäre ja das beides eine authentische Aufnahme von einem Malvorgang gewesen. Und man hätte dann trotzdem noch feststellen können, ja, man sieht hier irgendwie mehr Zittern, als man das vorher gesehen hat.
Aber es geht ja immer, also sozusagen beide, also Lektüren gehen ja davon aus, dass die Zeitlupe irgendwas sichtbar macht, also so innerhalb des gleichen Malvorgangs was sichtbar macht, was vorher nicht sichtbar ist. Also diese Differenz zwischen natürlicher Malbewegung, leiblicher Wahrnehmung und künstlicher, also Zeitlupenmalbewegung, bekommt man ja, also diese Differenz wird ja nur aufgebaut oder spannt sich nur auf über der fälschlichen Annahme, dass es sich um eine und dieselbe Aufnahme handelt. Sonst funktioniert ja sozusagen dieses ganze Modell gar nicht. Weil sonst ja, fällt es ja auseinander und man hat sozusagen zwei Malvorgänge und diese Angst, dass der Malvorgang vielleicht reflektiert und überlegt wäre, die ja beide Philosophen hatten, wäre ja völlig unbegründet.
Ich habe an dieser Stelle eine kleine Bemerkung. Die Frage natürlich nach der Täuschung, die Sie jetzt sozusagen offengelegt haben, und dann natürlich die Nachfrage, die ja jetzt schon mehrfach auch kam, ob man das vor allem jetzt sozusagen als Täuschung diagnostizieren sollte oder jetzt schon wieder ein anderes Begehren auch thematisieren müsste, nämlich das Begehren sich täuschen lassen zu wollen. Also warum besteht sozusagen dieses Interesse daran, die Zeitlupe eben als etwas zu sehen, das etwas offenbart über die Spontaneität des Künstlers in diesem Fall. Und ich denke insbesondere hier an diese eine Formulierung, die im Film benutzt wurde, wir sehen der Entstehung eines Gedankens zu. Finde ich eine sehr spannende Formulierung, weil einerseits hier deutlich wird, dass Merleau-Ponty und Lacan vielleicht doch ganz anders dann auch interpretieren, was das bedeutet. In dem einen Fall eben vielleicht, dass das, was spontan erscheint, eine Art von Entscheidung ist, die sozusagen mit Sicherheit die genau richtige Linie zu setzen weiß, also sozusagen eine Suchbewegung, die aber dann auch das ganz Richtige sozusagen zielt, und im anderen Fall eine Bewegung, die eben etwas anderem folgt, also der Medialität vielleicht oder eben dem Begehren. Und der zweite Grund, warum es total interessant ist, ist wegen Kleist und der Entstehung der Gedanken beim Sprechen. Und ein Kleist, der ja in diesen späten 40er Jahren in Frankreich durchaus eine gewisse Präsenz hatte und der jetzt sozusagen auch schon, sagen wir mal, das Dezisionistische, aber zugleich auch Verführte des Redens, das sozusagen nicht aus einem Subjekt herausgesteuert ist, thematisiert hat. Aber jetzt wäre halt die Frage, ob man dann eben auch noch diese Differenzen zwischen Merleau-Ponty und Lacan stärker machen könnte, in dem Bild, was man sozusagen sucht in der Zeit.
Man kann die Differenz natürlich noch stärker machen, aber was ich jetzt interessanter fand, war sozusagen, dass sie beide der gleichen, auch natürlich in der Zeit liegenden Täuschung anheimfallen, also Opfer sozusagen des neuen Mediums werden. Deswegen hatte ich auch davon gesprochen, dass es sozusagen eine Latenzzeit ist, also in der das Medium noch nicht als solches lesbar wird. Man lässt sich einfach überrumpeln und es ist vielleicht auch ein Begehren, sich überrumpeln zu lassen. Das ist sicher ganz richtig. Und es gibt da so eine Latenz, in der sozusagen man im Dunkeln tappt. Und heute haben wir sicherlich eine völlig andere Sehgewohnheit. Wir dekodieren das mit relativ leichter Geste, sehen wir, dass es irgendwie nicht zwei gleiche Einstellungen sind. Wobei natürlich auch die ganzen Sehgewohnheiten, Kinogewohnheiten und so weiter ganz andere waren. Also ich nehme an, dass beide Philosophen den Film nur einmal wahrscheinlich gesehen haben und ja, dann einfach nur sozusagen haben überwältigen lassen und dann eben genau. Ja, das war sozusagen die Weiterführung der technischen Überwältigung mit anderen Mitteln. Aber ja, die Frage der Entscheidung finde ich noch sehr, sehr wichtig. Also welche Rolle spielt die Entscheidung in der Subjektkonstitution bei Lacan und Merleau-Ponty und wie wird die Tatsache dieser tänzelnden Bewegung, also diese eigentlich Unentschiedenheit, wie wird diese verschleppte Entscheidung oder wie trägt diese verschleppte Entscheidung bei zur Subjektkonstitution bei Lacan und Merleau-Ponty, weil sie bauen diese verschleppte Subjektkonstitution beide ein.
Also mehrere Akzidenzien dieser Latenzzeit finden ja statt in dem Film. Meine Frage ist jetzt nach dem Direktor, was man von dem weiß oder wie man damit umgeht, dass er das fast unterstreicht, indem so stark die Betonung auf Farbe liegt. Wir sehen aber einen Schwarz-Weiß-Film, aber es geht um die Farbgebung, der wir gerade nicht beiwohnen. Und wir sehen eine Szene, die erste Mal-Szene, gerade aus der Sicht eines Psychologen, eines Psychotherapeuten, wenn man sich das vorstellt, der das betrachtet, das ist ja eine Studie in Hand-Eye-Coordination. Hand-Eye-Coordination ist überhaupt die Form des psychologischen Experimentierens. Das wird uns ganz genau gezeigt. Und wir sehen die Hand in der Bewegung, wir sehen den Kopf in der Bewegung. Und wenn wir zurückkommen auf die spätere Zeitlupenaufnahme, hätten wir eine Zeitlupe des Kopfes auch bekommen können. Genau das wird nicht gemacht. Also es wird auch die Hand konzentriert, obwohl der Malvorgang uns vorher als beides präsentiert wurde. Ich hatte noch mehrere solcher eine Sekunde. Dieses Verhältnis des Malers zu seinem Modell, das sich auch als das Verhältnis des Analysten zum Patienten auch hätte präsentieren können. Dieser Zeitraffer, dieses Erschrecken und Entlösung der Unsicherheiten, die man bei einem Matisse so nicht geahnt hätte. Aber das Thema wird uns ja nochmal gegeben in der Zeit, Grafer heißt es, oder? Wo dann die Bilder nach Tagesdatum ihrer Entwicklung gezeigt werden. Das ist ja auch unstet und unklar und wechselt und wird überworfen. Also wir haben es in einer anderen technischen Darstellung, Einstellung, wird diese gleiche These nochmal präsentiert. Das heißt, der Filmemacher, der ja dann nicht von dieser selben Latenz befangen ist, er experimentiert damit, er arbeitet damit, die Frage ist einfach darauf noch einzugehen und das
Ja, vielleicht erstmal noch ein paar Worte zu Henri Campeau, dem Filmemacher, der also tatsächlich völlig unbekannt ist, völlig in der Versenkung verschwunden ist, hat 4 Filme gemacht. Also verschiedene Auftragswerke, die teilweise auch ohne seinen Namen gedreht wurden. ja, ist also dann wirklich tatsächlich in der Versenkung verschwunden, hat zwei Propagandafilme noch gemacht und das war's. Man weiß, also darüber ist nichts überliefert, wie er sozusagen an diesen Auftrag gekommen ist, wie das, hat auch keine anderen Filme in dem Genre, also jetzt in dem Genre sozusagen Künstlerfilme oder sowas gemacht. Also es ist wirklich eigentlich ein Propagandafilmer gewesen, was man dem Film, glaube ich, auch sehr stark anmerkt, weil er sehr reißerisch fast sein Thema anreißt, präsentiert und darin aber eben ja, verschiedene sozusagen filmische Neuerungen dann hat. Also einmal natürlich die Zeitlupe, über die wir jetzt schon lange geredet haben, aber dann auch die Überblendung, diese Überblendungstechnik am Anfang, die auch insofern interessant ist, als ja hier Aufnahmen überblendet werden, die eigentlich ja verschwinden. Also Matisse hat ja seine Leinwände immer übermalt. Das heißt, der vorherige Zustand ist verschwunden und er ist auch tatsächlich in fast allen Fällen verschwunden. Also wenn man es nicht mit Röntgenfotografie wieder sichtbar machen kann. Das heißt, der Film hat sozusagen auch ein Archiv, also die Aufgabe eines Archivs des Unsichtbaren oder so. Also der Film archiviert eigentlich, was sonst eigentlich verschwindet. Was gerade in diesen gerafften Überblendungen sehr, sehr deutlich wird. Was anderes ist, was du noch erwähnt hattest, was sehr kurios wiederum ist, dass sich sozusagen in diesem, also wenn Lacan sich sozusagen diesen Blick in das Maleratelier wirft, das ja so ein bisschen aussieht, wie, so ein, wie man sich sozusagen in Wien der Jahrhundertwende sozusagen das Freudsche Kabinett vorgestellt hat, also vollgestellt mit vielen Kuriositäten, breite Couchmöbel, auf denen man sich ausstrecken kann, natürlich eine Dame, die analysiert wird. Also das Setting ist tatsächlich, also abgesehen von allen chauvinistischen Untertönen, das Setting ist natürlich ja, sehr vergleichbar auch diesem psychoanalytischen Setting, worauf ich jetzt nicht so eingegangen bin.
Ja, ich möchte noch auf einen anderen Aspekt dieses Films, diese Täuschung, sogar dazu überredet, das ist die Musik. Das ist ja sehr merkwürdig, dass der Film sozusagen optisch, also die Bilder sind gedehnt, aber die Musik überhaupt nicht natürlich, sondern es ist im Gegenteil eine hochdramatische, romantische Orchestermusik, zugrunde gelegt, die unaufhörlich zu Höhepunkten strebt und die eigentlich suggeriert, hier ist ein hocherregtes Subjekt, das in einem kreativen Prozess sich befindet und sozusagen im Vollbesitz seiner Entscheidungsfähigkeit in jedem Moment ist. Und damit wird eigentlich das, was in dieser Dehnung ja gezeigt werden könnte, dass da Prozesse, die eben gerade unterhalb des Bewusstseins und nicht in jeder kleinsten Bewegung Ergebnisse von intellektuellen Entscheidungsprozessen sind, das wird völlig zugedeckt durch diese Musik und negiert eigentlich.
So von, ich würde eigentlich eher von sowas sprechen wie von so einer Dramatisierung des Unbewussten, oder? Also es wird sozusagen diese Wiederholung gezeigt und also in dieser Wiederholung kommt es auch zu dieser dramatischen Beschleunigung dieser Musik von César Franck, übrigens französischer Wagnerianer. Es kommt sozusagen innerhalb dieser Zeitlupe nochmal diese wahnsinnige Dramatisierung, ganz richtig. Und ich würde auch schon sagen, dass damit auch sozusagen dieses Unsichtbare auch irgendwie, also ob es jetzt unbewusst ist oder nicht, das also war für den normalen Kinogänger sicherlich nicht als Unsichtbares lesbar oder assoziierbar, aber dieses Unsichtbare wird doch, glaube ich, irgendwie sehr dramatisiert auch.
Ja, so dramatisiert, aber ich denke, es wird dramatisiert im Sinne eines subjektiven Prozesses, der in dem Sinne gar nicht gegeben ist mehr bei einer solchen Dehnung.
Genau, die Frage ist ja genau, ob es sozusagen, also wie subjektiv ist dieser Prozess und ist er überhaupt subjektiv oder wer hat da eigentlich seine Hand im Spiel, wenn die Hand des Malers sozusagen auf die Leinwand niedergeht? Und ja, dass das eine also dramatische Frage ist, diesen Film müsste man eigentlich mal den verzweifelten Malern im Atelier vorspielen, die sozusagen das Gefühl haben, es ist irgendwie egal, was sie da auf die Leinwand bringen, es ist alles sowieso beliebig und so, das Bild hat seine also der Bildträger, das Bild hat irgendwie seine kulturelle Hegemonie verloren. Und das ist natürlich sozusagen das genaue Gegenmodell vor 60, 70 Jahren, sozusagen das Bild im Vollbesitz seiner hegemonialen Verfügungsgewalt.
Ja, Sie hatten einige einzelne sehr interessante Linien hier dargestellt, und diese Darstellung lädt geradezu ein, hier noch weiter zu gehen, also tiefer reinzugehen, salopp ausgedrückt, und auch zu fragen, wie diese Linien sich zueinander verhalten. Ich will nur dreimal herausgreifen. Erstens der Punkt, dass wir natürlich in diesem Film eine inszenierte Täuschung haben. Man sieht das eigentlich sehr schnell, die Reihenfolge bei den Augen- und Nasenstrichen oder oben rechts bei den Locken, die ist deutlich unterschiedlich, dass dies eigentlich auffallen müsste. Ja? Sie sagten, durch die Zeitlupentechnik wird eine Tatsache geschaffen, das ist natürlich uneigentliche Rede. Man könnte erstmal weiterfragen, wer ist eigentlich das Subjekt, der hier was an dieser Tatsache schafft? Also auf der einen Seite sicherlich ein Subjekt, das die Absicht hat, eine Täuschung zu präsentieren, die dann als Tatsache empfunden wird, weil ein bestimmter Zweck verfolgt wird. Den zweiten Punkt hat Herr Nordmann schon angesprochen. Es muss natürlich auch eine bestimmte Absicht bei denen unterstellt werden, die sich in dieser Hinsicht gerne täuschen lassen. Und die Absicht muss so stark sein, dass das, was wirklich evident ist, sozusagen nicht wahrgenommen oder verdrängt wird. Wahrgenommen zeigt auch, dass wir hier eine Aktivität haben. Und das ist eben diese Denkfigur, etwas vorgeführt zu sehen, von dem man dann ex negativo auf das andere kommt. Es ist ja immer so interessant zu sehen bei Merleau-Ponty und auch Lacan, dass sie über das andere des Geistes oder des Rationalen reden und dabei ihren Geist auf genau dieses andere loslassen und dieses andere als etwas identifizieren, also gerade nicht als etwas anderes. Ja? Also das ist ja das Zweite. Hm? So, und die dritte Linie in zwei Zitaten, die ja gefallen sind. Einmal Arnheim, das Medium kann neue Tatsachen schaffen und dies konterkarierend verschiedene Statements, dass das Medium neue Tatsachen schafft. Ja? Und ich glaube, gerade die letzte Linie in dieser oszillierenden Begriffsverwendung, das Medium kann neue Tatsachen schaffen, wäre weiter zu fragen, wie, ist eine notwendige Bedingung, ist ja eine Disposition, die unter bestimmten Bedingungen aktualisiert wird oder schafft es tatsächlich neue Tatsachen zusammen mit vielleicht denen, die sich täuschen lassen wollen und denen, die täuschen wollen. Ja, sind das hypothetische Bedingungen? Also da könnte man sehr schön reingehen, indem man einfach mal fragt, was ist das Subjekt in dieser medialen Konstellation, das nun tatsächlich diese Tatsache schafft, die von einigen begierig aufgenommen wird in propagandistischer Absicht, von anderen abgewehrt wird in der propagandistischen Absicht, ihre eigenen Theorien zur Geltung zu bringen, nämlich Merleau-Ponty und Lacan. Also das wäre, glaube ich, ein Punkt, das kann man jetzt nicht auf die Schnelle machen, wo man noch gerade diese interessante Konstellation weiterverfolgen
kann. Ja, vielen Dank. Wenn ich nur auf diese Tatsachenfrage nochmal eingehen könnte. Also ich würde schon davon ausgehen, dass das Medium, also natürlich, dass das Medium derjenige Agent ist, der die Tatsachen schafft. Also 24 Bilder pro Sekunde zu präsentieren, ist natürlich eine bestimmte Tatsache und unsere Wahrnehmung dessen ist dann sozusagen was Passives. Und jede Veränderung dieser Konstellation von Bildern pro Sekunde und unserer Wahrnehmung ist natürlich, also würde ich jetzt so ganz, so daher sagen, ist eigentlich eine neue Tatsache. Die dann sozusagen das Sehen noch nicht verändert, aber die Interpretationen verändert. Und wie sozusagen, weil man nicht gewohnt ist, sozusagen mit dieser Zeitlupe umzugehen, kommt es so zu dieser Übersprungreaktion, dass man Angst hat, dass man vermutet, dass da sozusagen der normale, natürliche Malakt überführt worden wäre. Die körperliche Wahrnehmung ist überführt worden und ins Subjektive oder ins Subjekthafte überführt worden. Das ist ja die Angst, die Lacan und Merleau-Ponty haben.
Das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man sagt, das Medium in Arnheim kann neue Tatsachen schaffen. Wenn Sie sagen, die Kamera liefert so und so viele Bilder pro Sekunde, schafft die eine neue Tatsache? Also so wie ein Motor Abgase produziert, der schafft ja auch nicht eine neue Tatsache. Er selber schafft die ja nicht. Er kann sie schaffen, unter der Bedingung, dass ihm jemand glauben lässt.
Ja,
klar. Ja, das ist ein bisschen Unterschied. Denn auf die Art und Weise bekommt man Merkmale der Medialität in den Griff, die, wie Luhmann so schön gesagt hat, sich nur in Modalkategorien beschreiben.
Okay, aber immerhin ist das Technische sozusagen ein Agent dieser Handlungskette. Also das Subjekt kann diese neuen Tatsachen nicht ohne diesen technischen Agenten schaffen.
Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Aspekte. Einmal diese Hand-Eye-Coordination, die man ja in dem ersten Teil gesehen hat, die natürlich auch im zweiten stattfindet, auf der man sicherlich konzentriert. Das zweite ist der Versuch seinerseits, die richtige Linie zu finden. Das ist etwas, das ist auch zum Teil Technik. Er muss ja sehen, dass die beiden Augen in richtiger Relation zueinander sind. Das ist auch noch Hand-Eye-Coordination. Aber dann zum Beispiel dieser wichtige Teil, wo die Wange gemalt wird. Er merkt ja, als er den ersten Strich gemalt hat, sie fehlt ja offensichtlich. Wenn man das, er hat die Locken gemalt, die Augen und den Mund, und man sieht, dass das nicht ästhetisch ist. Das ist unausgewogen, das Bild. Da fehlt diese Linie, die Wange darstellt. Und er merkt, dass die erste Linie, die er malt, nicht stimmt. Die ist zu weit nach links. Er korrigiert es ja ein bisschen. Sie wird dadurch dicker. Also insofern würde ich da noch nicht von einer Täuschung reden, aber die Musik produziert die Täuschung, meiner Meinung nach, weil die Wahrnehmung ändert. Also während die Slow Motion eigentlich die Realität abbildet, wie wird ein Maler sich einkreisen auf die richtige Handbewegung, aber die Wahrnehmung des Beobachters wird massiv verändert durch die Musik.
Ja, das hatten wir ja schon. Also ich würde sagen, die Zeitlupe zeigt natürlich keine Realität, sondern sie produziert natürlich eine Realität. Und damit, also das ist ja keine Realität. Das sind sozusagen, das sind 76 oder 80 Bilder pro Sekunde. Das ist keine Realität. Das ist sozusagen das ist Film, aber nicht Realität. Und das ist ja sozusagen die.
Ja, bei jedem physikalischen Experiment, wenn ich was genauer angucken will, dann versuche ich das in Slow Motion zu machen, um genauer zu sehen, was da ist, was passiert. Also jetzt
das ist ja genau der
Realität nachdenken.
Das ist ja genau der Trick. Also genau deswegen guckt man sich in der Wissenschaftsgeschichte heute genau die Medien an, die sozusagen für die Beobachtung beispielsweise von Experimenten sorgen. Also deswegen werden Medien da ja so wichtig, weil sie offenbar bisher übersehene Akteure in dieser Wirklichkeitsproduktion zu sein scheinen.
Wir unterbrechen jetzt die Diskussion. Wie Herr Nordmann schon gesagt hat, kann sie dann gerne im SCUSI am Marktplatz weitergeführt werden. Also alle sind eingeladen, weiter noch zu diskutieren. Wir wollen uns nochmal bei Dr. Evelyn bedanken, bei allen Zuhörern und Fragen für die interessanten Fragen und den Vortrag noch für nächste Woche ankündigen. Da wird Paul Zücher mit dem Thema Tatsachen zuletzt, idealistische Philosophie und die Unvollkommenheit von Tatsachen diskutieren. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.